Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp, Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Gerhard Tschukuel. Recherchieren, aufnehmen, Originaltöne schneiden und texten. Im September startete die Radioausbildung des Lehrgangs Journalismus als Beruf 2020. Ausgerüstet mit Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutz waren wir auf den Spuren des sozialen Wiens. Denn nicht nur Journalisten und Journalistinnen mussten ihre Arbeitsweisen anpassen, auch Organisationen, die hilfesuchende Menschen unterstützten, hatten aufgrund der Corona-Krise einiges umzustellen. Wir haben uns angesehen, wie drogensüchtige und obdachlose Menschen und deren Haustiere in dieser besonderen Zeit ihren Alltag gestalten. Zur ersten Station führen sie Desiree Brammer und Katharina Schindlecker.
Heroin, dann geht es weiter mit Speed, dann MDMA und Ecstasy, dann Kokain, Marihuana, LSD, das sind Poppers, das ist Crystal Meth, das ist Crack.
Es ist ein heißer Septembertag in Wien. Gegenüber vom Haus des Meeres hat sich eine bunt gemischte Gruppe eingefunden. Studierende, ältere Wiener sowie Touristinnen begeben sich auf eine Shades-Tour, einen besonderen Spaziergang durch Wien. Drogensüchtige zeigen Wien aus ihrer Sicht und ermöglichen Interessierten ein Gespräch über Sucht und Drogen auf Augenhöhe.
Shades-Tours startete zunächst mit Touren, die von obdachlosen Menschen geleitet werden und die so einen Einblick in ihren Lebensalltag geben. Das Angebot wächst stetig, zunächst um das Thema Flucht und Migration, und seit neuestem werden Touren über Suchterfahrungen angeboten, erklärt Gründerin Perrin Schober.
Das Thema Sucht und Drogen war mir immer schon ein ganz großes Anliegen, aber eindeutig war es, dass die Zeit dann auch reif war und dass wir ca. 50% unserer Kunden sind Schulen und Universitäten. Und die größte Angst der Eltern ist, dass mein Kind mit Drogen in Berührung kommt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, gut, jetzt wird es Zeit, dass wir auch dieses Thema annehmen.
Wir treffen Perrin Schober in der Zentrale von Shades Tours, einem Loft für Startups. Sie trägt ein gelbes Sommerkleid und hat die Haare offen. Perrin ist Mitte 30, sie hat Tourismusmanagement studiert und sich darauf spezialisiert, wie man mit Tourismus Armut verringern kann. Inspiration fand sie in Amsterdam, Barcelona und London, wo es bereits Touren gab, die von obdachlosen Menschen geführt werden. Im Herbst 2015 gründete sie Shades Tours in Wien. Sie gibt jenen eine Stimme, die am Rande der Gesellschaft stehen. Mitreißen sind die Begegnungen nicht nur für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Touren, sondern auch für Perrin selbst.
Jeden Tag werde ich in meinem Job berührt. Sei es jetzt von Teilnehmern, die sich rückmelden, von Guides. Manchmal positiv, manchmal ist es natürlich auch negativ oder emotional sehr, sehr schwierig. Weil natürlich jeder kommt mit seinem Päckchen und das sind halt manchmal auch wirklich heavy stuff. Ja? Und dann musst du schauen, okay, wie kommst du damit, wie gehst du damit um? Wie viel nimmst du auf? Ab wann distanzierst du dich? Aber auch irgendwie diese emotionale Komponente finde ich wahnsinnig spannend und interessant. Und bin sehr froh, dass ich sie leben darf.
Die heutige Tour leitet Nina. Die 34-Jährige trägt einen kurzen schwarzen Jumpsuit und hat ihre langen braunen Haare in einem Knoten zusammengebunden. Auf ihre frühere Suchterkrankung deuten nur blasse Narben auf ihren Unterarmen hin. Nach wenigen Sätzen ist das Eis gebrochen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen Fragen. Es entsteht ein offenes Gespräch.
Was glaubt ihr, sind Gründe, warum man süchtig werden kann?
Ersatz für etwas, das einem fehlt.
Zum Beispiel? Liebe?
Zum Beispiel? Von anderen dazugebracht werden in der Jugend.
Sicher, kann auch passieren.
Mit der Peer Group, wo vieles besprochen.
Na sicher, klar, Gruppenzwang. Ja, Langeweile kann es auch sein. Es können familiäre Probleme sein, psychische Erkrankungen wie Depression. Manche wollen damit aber auch nur die Leistung zum Beispiel steigern. Ja, es gibt Leute, die nehmen Koks, damit sie besser lernen können. Vor allem im Studium gibt es viele Studenten, die sich irgendwelche aufputschenden Medikamente holen, ja, damit sie länger munter bleiben und im Umkehrschluss dann, damit schlafen können, irgendwelche Schlaftabletten holen. Ja.
Die nächste Station der Tour führt zur Polizeistation auf der Gumpendorfer Straße, die viele Drogensüchtige besser kennen, als ihnen lieb ist. Nina erklärt, dass früher oder später jeder Drogensüchtige Probleme mit der Polizei bekommt. Viele rutschen in die Kriminalität ab, um ihre Sucht zu finanzieren. Zwei Polizisten gehen vorbei, sie erkennen Nina und gehen mit einem dezenten Kopfnicken weiter. Nina spricht weiter, während die Polizisten die Wache betreten.
Freund und Helfer meistens halt. Ja. Sag ich meistens. Ja. Es gibt ja auch leidende Kieberer, die machen ja auch nur Arbeit. Können nichts dafür, wenn andere so blöd sind. Ne?
Nina erzählt, dass auch sie zweimal im Gefängnis war. Einmal mit 17 Jahren wegen schwerer Körperverletzung. Einmal mit Mitte 20 wegen Drogenschmuggel und Dealen. Prostitution oder Stehlen waren für sie keine Optionen. Auch der Verkauf an Minderjährige oder Nichtsüchtige wäre immer gegen ihre Prinzipien gewesen. Nach ihrer zweiten Haft entschied sie sich für die Option Therapie statt Strafe, um ihre Suchterkrankung in den Griff zu bekommen. Ein Teilnehmer fragt, woher das Verlangen aufzuhören überhaupt kam.
Weil es mir fürchterlich am Arsch gegangen ist, das Ganze rundherum. Also dieses bisschen Freiheit, was du hast, ja, wo du am Anfang denkst, ja, ich hau mir das rein, weil das ist ja so super und dann habe ich keine Probleme und dann ist alles so leiwand. Irgendwann einmal stimmt das nicht mehr, weil das zieht dann Rattenschwarf an Problemen hinter sich her.
Seit der Therapie nimmt Nina Substitute, die ihr helfen, ihre Erkrankung zu bekämpfen und einen geregelten Alltag zu leben. Lange Zeit suchte sie nach einem Job, bekam aber wegen ihrer Vorgeschichte keine Chance. Ein Sozialarbeiter im Übergangswohnheim, in dem sie lebt, vermittelte sie zu Shades Tours. Dort ist sie nun geringfügig beschäftigt. Irgendwann möchte sie von den verschriebenen Medikamenten loskommen. Noch fühlt sie sich aber nicht in der Lage dazu.
Es ist doch noch ein bisschen ein Schutz irgendwie. So wie wenn man, wie wenn es regnet. Und am Anfang hat man einen Regenmantel an und einen Regenschirm, das ist, wenn man voll zu ist. Ja? Und wenn man substituiert ist, dann tut man halt einmal den Regenschirm weg, aber das Regenmantel hat man noch an. Ja? Und wenn man halt dann komplett nüchtern ist, dann zieht man halt das Regenmantel aus und dann regnet und dann spürt man den Regen wirklich wieder so, wie es halt kehrt. Ja? Ich rede jetzt von Gefühlen, wurscht, ob schlechte oder gute sind oder alles halt rundherum. Ja?
Shades Tours wird wie viele Unternehmen vom Corona-Lockdown weit zurückgeworfen. Auch nach dem Lockdown gibt es kaum Exkursionen für Schulklassen, die neben Studierenden zur Hauptzielgruppe zählen. Der Sommer war trotz aller Befürchtungen eine gute Low Season. Einige Wien-Touristen buchten Touren, ein Unternehmen buchte ein großes Gutscheinkontingent. Die Touren digital anzubieten kam für Perrine Schober nicht in Frage, weil das Konzept von den persönlichen Begegnungen lebt. Für sie ist es wichtig, dass die Guides einen Anker haben.
Mit Anfang Mai habe ich dann all meine Guides wieder zusammengetrommelt. In der Zwischenzeit natürlich geschaut, wöchentlich mit jedem Einzelnen telefoniert, was natürlich keine einfache Situation war, weder für sie noch für mich. Also ich war auch gerade dabei, mein gesamtes Unternehmen zu verlieren. Aber ich glaube, wir haben uns gegenseitig sehr unterstützt. Also sie wussten, solange es ihnen gut geht, tun sie mir auch was Gutes. Das heißt, ich habe dann weniger Sorgen. Sie sind während der Zeit auf jeden Fall weiterhin angestellt geblieben mit ihrem Gehalt. Da wollte ich sie nicht in eine zusätzlich schwierige, unsichere Lage bringen, sondern ich wollte ihnen ein bisschen Stabilität bieten, soweit ich es eben konnte.
Nina ist froh, ihren Job in der Corona-Krise nicht verloren zu haben. Sie selbst hat ihre Medikation problemlos in der Apotheke bekommen. Andere mussten im Lockdown weiter auf der Straße ihre Drogen kaufen, was sie in Konflikte mit der Polizei bringen konnte.
Weil wenn du jetzt nicht substituiert bist zum Beispiel, ja, woher kriegst du das denn? Dann bist du irgendwie gezwungen, dich zumindest ein- bis zweimal am Tag irgendwo in der Nähe aufzuhalten.
Ja, ich habe mir vorstellen können, dass man ja eh gewisse Dealer hat und man organisiert sich das dann irgendwie besser, dass es bestimmte
Privater
Plätze
meinst,
gibt, wo man es dann versteckt oder
so gescheit sein soll.
Im Resselpark am Karlsplatz, einem der früher bekanntesten Drogenumschlagsplätze in Wien, befindet sich die letzte Station der Tour. Hier erzählt Nina ihre persönliche Geschichte. Als Kind lebte sie mit ihrer knapp 7 Jahre jüngeren Schwester bei ihrer Mutter. Das Verhältnis zur Mutter war und ist problematisch. Nach der Schule musste sie sich um die Schwester und den Haushalt kümmern.
Das ist die ersten 2 Jahre halbwegs gut gegangen und mit 12 hat sie dann angefangen, gewalttätig zu werden, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Meistens waren es Kleinigkeiten, weiß ich nicht, der Geschirrspüler war nicht ausgeräumt oder sonst irgendwas. Jetzt meine ich nicht, ich habe ab und an einmal ein Watschen gekriegt, eine gesunde, ja, sondern die hat mich wirklich kaut, angefangen zum Hauen, die hat mich mit der Lederleine durch die Wohnung droschen, hat mich an den Haaren vom Stockbett runterzogen und so weiter. Ja.
Mit 14 Jahren lief sie von zu Hause weg, als sie ihre Mutter einmal zurückgeschlagen hatte. Sie wollte nicht, dass so etwas wieder passieren könne. Zunächst schlief sie im Park oder bei Freunden. Dann setzte ihr ein 45-jähriger Bekannter den ersten Schuss Heroin. Sie wurde schnell abhängig. Nach ihren Haftstrafen und der Therapie ging es langsam wieder bergauf. Sie holte ihren Hauptschulabschluss nach und hat seit 10 Jahren kein Heroin mehr genommen. Dabei habe ihr langjähriger Lebenspartner ihr viel geholfen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich genauso stabil wäre, wie ich es bin, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte. Ja? Weil wenn ich nach der Therapie wieder in den alten Freundeskreis und wieder mit den alten Leuten und so weiter hauptsächlich zusammengepickt wäre, ja, weiß ich nicht, wie lange das Positive von der Therapie angehalten hätte, ehrlicherweise. Ja? Nachdem ich aber meinen Lebensgefährten kennengelernt habe und der mich halt unterstützt, ja, habe ich mir halt leichter getan als andere, würde ich jetzt einmal sagen. Ja? Wir haben trotzdem gemeinsam auch Obdachlosigkeit und sowas durchgemacht, aber ich bin halt trotzdem nicht mehr rückfällig geworden. Ja?
Die Tour ist vorbei. Einige sind tief betroffen. Unter den Teilnehmerinnen befand sich eine Mutter, die ihren 19-jährigen Sohn wegen einer Überdosis verloren hat. Sie erzählt von einer Selbsthilfegruppe für Mütter, die ihre Kinder an den Drogentod verloren haben. Die Tour hat ihr sehr viel bedeutet.
Ich habe mich sehr gefreut, diese junge Dame kennenzulernen. Und ich bewundere sie, dass sie das macht, dass sie so offen darüber spricht. Weil somit habe ich auch mehr Mut, über meine Geschichte zu erzählen. Und Lernen in der Schule ist nichts anderes als Bücher lesen, Geschichten lesen. Und das ist auch eine Geschichte und vielleicht, da wacht jemand auf. Also ich gebe nie die Hoffnung, dass durch Reden vielleicht ein Leben gerettet wird und keine weitere Mutter leiden muss.
Sie unterhalten sich darüber, was man machen kann, um junge Menschen zu schützen. Präventionsprogramme an Schulen können einen wichtigen Beitrag leisten. Nina ist mit dem Verlauf der Tour zufrieden. Besonders das Gespräch mit der Mutter hat sie ermutigt.
Ich finde es super, dass die Frau sich getraut hat, mich so offen anzusprechen und mit mir über sowas geredet hat. Bin dankbar für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringt, weil sowas erzählt man ja nicht einfach irgendwem.
Nina ist auf einem guten Weg, ihr Ziel zu erreichen. Sie macht eine Ausbildung zum Peer in der Wohnungslosenhilfe und will künftig als Schnittstelle zwischen Sozialarbeitern und Betroffenen arbeiten. Auch eine eigene Wohnung wäre ihr wichtig.
Es gibt viele spannende Lebensgeschichten bei Shades Tours. Perrine Schober erinnert sich an einen Studenten, der an einer Depression erkrankte und obdachlos wurde. Die Touren gaben ihm eine neue Perspektive.
Und hat so Leute auf der Tour kennengelernt, Tourteilnehmer, die dann irgendwann mal so betroffen waren und gesagt haben, okay, gut, ich kann es kaum glauben, du könntest mein Kind sein. Ich würde gern bis zum Ende deines Studiums ein WG-Zimmer zahlen. Somit ist er dann wieder in ein gesetteltes Wohnverhältnis gekommen, hat seine Depressionen nach und nach immer wieder besser im Griff gehabt und hat im Endeffekt dann sein Masterstudium mit einer 1 abgeschlossen und arbeitet bei einem der Big Four Unternehmensberatungen. Dass nicht jede Geschichte so ist, ist auch klar. Das war, glaube ich, eine der beeindruckendsten.
Außerdem möchten die Shades Tour noch etwas bewirken. Sie möchten ein gesellschaftliches Klima von Respekt und Verständnis für schwierige Lebensverhältnisse entwickeln.
Ich würde es cool finden, wenn diese Stigmatisierung kleinweise aufgehoben wird und wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, finde ich es cool.
Während Shades Tours aufgrund der Corona-Krise einen Rückgang an Gästen verzeichnete, gab es beim Canisibus seit dem Frühjahr an manchen Stellen mehr als doppelt so viel zu tun. Das erzählt der Projektkoordinator Josef Heinzel im Gespräch mit Antonia Hotter. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Wien fand das Gespräch via Zoom statt, denn der Canisibus darf niemals ausfallen.
In der Küche von Canisibus im 16. Wiener Gemeindebezirk wird mehr Suppe gekocht denn je. Es ist ein Projekt der Caritas. Seit 30 Jahren ist der Canisibus jeden Abend in Wien unterwegs, um Menschen mit warmer Suppe und Brot zu versorgen. Für viele ist es die einzige warme Mahlzeit am Tag, sagt Josef Heinzel.
Wir wurden auch zu Beginn der Krise immer und immer wieder von unseren Gästen gefragt, ja, kommt ihr eh noch? Fahrt ihr morgen eh noch aus? Und da hat man schon gemerkt, wie existenziell wichtig das ist und auch wie dankbar die Menschen sind für das, was wir tun. Und da sind wir ihnen natürlich dazu verpflichtet, dass wir alles so planen und organisieren, dass der Canisibus auch möglichst lange und hoffentlich durch die ganze Krise hindurch weiterhin ausfahren kann.
Der Canisibus fährt auf zwei Routen verschiedene Wiener Bahnhöfe an. Durch die Corona-Krise sind viele neue Gäste dazugekommen. Andere kommen jetzt öfter. Hier sollen sie keine Bittsteller sein, dürfen sich eingeladen fühlen und sich beschweren, wenn es einmal nicht so gut schmeckt.
Ja, natürlich. Das ist wie in jedem Restaurant so oder in jedem Gastronomiebetrieb so, dass es manche gibt, denen schmeckt das besser und anderen schmeckt was anders besser. Aber bei uns ist es auch ganz wichtig, dass sich die Gäste, dass sie das auch sagen dürfen und dass sie da auch willkommen sind, wenn sie irgendwelche Vorschläge anbringen, weil sie sind ja auch unsere Gäste.
Zu Beginn der Corona-Krise hing das Projekt an einem seidenen Faden. Es war nicht klar, ob der Canisibus aufgrund des Versammlungsverbotes überhaupt ausfahren darf.
Zum Glück hat dann der Generalsekretär der Caritas, der Klaus Schwertner, den Wiener Polizeipräsidenten angerufen, um das abzuklären. Und er hat gesagt, nein, es ist nicht nur nicht verboten, es ist sogar sehr erwünscht, wenn der Canisibus weiter ausfährt.
Dazu mussten viele Abläufe verändert werden. Auf Hygiene wurde schon vorher großer Wert gelegt. Nun gibt es noch mehr Schutzausrüstung. Und die Freiwilligen arbeiten jetzt in fixen Teams. Die einen kochen, die anderen teilen die Suppe aus. Die Gäste schätzen die Klassiker.
Ja, die Bohnensuppe kommt immer sehr gut an, aber auch Linsen, Grießnockerl sind so sehr beliebte Suppen.
Während des Lockdowns konnten aus Sicherheitsgründen keine Privatspenden abgegeben werden. Viele Gastronomiebetriebe, die zusperren mussten, brachten aber übrig gebliebene Lebensmittel vorbei. Das wirkte sich auf den Speiseplan aus.
Es waren sehr, sehr viele Eier. Und es hat öfter Eintopfsuppe gegeben, Grießnockerlsuppe und so weiter.
In Österreich ist die Armut weiblich. Etwa die Hälfte aller Einelternhaushalte ist armutsgefährdet. Darunter sind vorwiegend alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern. Trotzdem sind 90% der Canisibus-Gäste männlich. Josef Heinzel erklärt sich das so.
Das hängt wahrscheinlich zum einen mit der Angebotsstruktur zusammen. Es gibt bestimmte Angebote, die ganz spezifisch Frauen ansprechen. Das hängt auch mit der verdeckten Obdachlosigkeit zusammen, dass eben viele Frauen Beziehungen eingehen oder in Beziehungen bleiben, die nicht gut für sie sind. Hauptsache, sie haben ein Dach über den Kopf, weil gerade Frauen einfach auch vulnerabler sind auf der Straße.
Vor Corona hat ein Team von 120 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern den Canisibus unterstützt. Seit dem Frühjahr sind 30 zusätzliche Freiwillige an Bord. Das ist notwendig, um dem größeren Andrang standzuhalten und die neuen Sicherheitsvorkehrungen umzusetzen. Hilfe ist immer willkommen.
Der Canisibus ist ein rein spendenfinanziertes Projekt. Das heißt, natürlich sind bei uns die Ausgaben massiv gestiegen durch die Krise. Wir haben 300 Liter Suppe gekocht, so viel wie noch nie zuvor in diesem Sommer. Und da braucht man natürlich wesentlich mehr an Ressourcen. Also das Einfachste sind natürlich Geldspenden. Auf der Webseite zum Canisibus gibt es auch die Liste, was wir an Sachspenden sehr dringend brauchen können.
Nähere Informationen finden Sie unter caritas-wien.at/canisibus.
Und jetzt zu einem anderen Ort, an dem von der Gesellschaft stigmatisierte Menschen leben. Im Innenhof des Volkshilfewohnheims in der Breitenfurter Straße wurlt es. Aus den Wohnküchen klirrt das Geschirr und die Hunde bellen. Hier in Wien-Liesing versorgt die Volkshilfe nicht nur ehemals wohnungslose Menschen, sondern auch ihre Tiere. Ad Spier fürs Tier. Das leben die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen im Rahmen des gleichnamigen Projekts vor. Am Wiener Stadtrand bekommen ehemals obdachlose Haustierhalter Unterstützung im Umgang mit ihren Vierbeinern. Die Tierhaltung selbst wird laufend in Kooperation mit der Tierschutzombudsstelle Wien überprüft. Hundefriseurin Karin, die Elisabeth Hess getroffen hat, kommt regelmäßig ins Wohnheim, um zum Beispiel Hündin Befana und Hund Toni zu pflegen. Die Bewohnerinnen Cornelia und Ricky erklären Antonia Hotter, warum ihr Tier für sie alles ist. Sabine Rauscher, die Leiterin des Wohnhauses, spricht mit Richard Gansterer über die Anfänge von Ad Spier fürs Tier und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die wohnungslose Menschen mit ihren Haustieren aufnehmen. Auf geht's zur Hundefriseurin Karin.
Auch Vierbeiner brauchen ab und zu einmal eine gründliche Körperpflege. Die gibt ihnen Karin. Sie ist Hundefriseurin im Rahmen des Volkshilfeprojekts Akspir fürs Tier. Bei dem Projekt dreht sich alles um die Tiere von ehemals wohnungslosen Menschen. Eigentlich ist Karin gelernte Motorradverkäuferin und die Hunde, die kamen erst später in ihr Leben. Aufgewachsen ist sie mit
Meerschweinchen, ein Kaninchen, Mäuse, Wellensittiche. Wenn meine Eltern gesagt haben, einen Hund kannst du haben, wenn du deine eigene Wohnung hast.
Und als sie die hatte, kamen die Hunde auch.
Ich meine, ich habe meine Hunde gern gehabt, wo ich noch verheiratet war. Aber nachdem ich geschieden wurde, waren es mir natürlich noch viel mehr. Und ich lebe jetzt seit 20 Jahren, bin ich jetzt Single. Ich würde wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt einem Hund einen Partner vorziehen. Ganz klar.
Seit 34 Jahren sind sie Karins treue Begleiter. Eine Sozialarbeiterin der Volkshilfe ist auf Karin zugekommen und hat sie gefragt, ob sie nicht Hundefriseurin werden wolle. Und so wurde die Motorradverkäuferin zur Hundefriseurin.
Wenn man ein bisschen ein Gefühl dafür hat und es halt Spaß macht, wieso nicht? Es kann im Prinzip nicht viel schief gehen. Eine Hundefriseurin würde es vielleicht anders machen als wie ich, aber im Prinzip, ich habe halt ein bisschen, früher wie auf den Hundeausstellungen war, natürlich einmal ein bisschen den anderen auf die Finger geguckt.
Bei der Hundepflege verlässt sich Karin auf ihre Intuition. Ein Gespür braucht man halt.
Erstens einmal ein bisschen den Hund beobachten, fängt jetzt an, vielleicht die Lefzen zu heben oder viele Hunde sind jetzt nicht kitzlig auf den Füßen oder lassen sich auf die Füße beim Popo irgendwas machen, ist natürlich den Hund auch nicht so angenehm. Aber man sollte halt immer ein bisschen schauen, wie die Körpersprache vom Hund ist. Dann lässt man ihm halt einmal Ruhe, dann gibt ihm ein Leckerli, macht er oder macht überhaupt an einem anderen Tag weiter, weil es leuchtet da im Prinzip niemandem was davon.
Das bedeutet aber nicht, dass es dadurch immer stressfreier wird.
Die Hunde sind oft wesentlich einfacher als die Besitzer. Das kann man so ehrlich sagen.
Wenn sie einmal Herr über die Herrchen geworden ist, dann geht es ans Eingemachte bei den Vierbeinern. Werfen wir einmal einen Blick in Karins Werkzeugkasten.
Eine große Krallzange, ein Flohkamm, so eine Kammschere, eine normale, eine glatte Schere, einen breiten Trimmstriegel, Trimmesser, also das ist, dass man halt feinere Dinge, Ohren, Augen, Augenpartie machen kann.
Und nicht nur ihr Werkzeug ist auf den Beruf abgestimmt, auch ihr Kleidungsstil. So trägt Karin eine Kette mit einem Hundemotiv und einen dazu passenden Mund-Nasen-Schutz. Der sagt ihr mittlerweile einiges über die Persönlichkeit aus, nach dem Motto, zeige mir, welchen Mund-Nasen-Schutz du trägst und ich sage dir, wer du bist. Und ja, Karins Mund-Nasen-Schutz hat natürlich etwas mit ihrer Leidenschaft zu tun.
Das sind Hundepfoten, da oben ist so ein struppiger Hund. Und auf der Rückseite sind nochmal andere Hunde drauf.
Karin hat momentan keinen eigenen Hund. Dafür regelmäßig die Möglichkeit, als Hundesitterin mit einem Gassi zu gehen, mit dem sie jeden Tag durch Wald und Wiese spaziert.
Wandern gehen ist toll, aber nicht alleine. Wenn man einen Hund dabei hat, also kann den ganzen Tag draußen herumrennen. Da habe ich oft das Handy nicht einmal mit. Hat auch manchmal seine Vorteile, weil zum Beispiel, egal, ich bin eine starke Raucherin, aber wenn ich mit Hund Gassi gehe, ich habe keine Zigaretten mit.
So haben beide etwas von der gemeinsamen Zeit. Und jetzt geht's weiter zu zwei Kundinnen von Karin, Cornelia und Ricky.
Ein Hund kann gerade für Menschen in sozialer Not ein Grund zum Weitermachen sein. Cornelia und Ricky sind hier in der Breitenfurter Straße zu Hause und erzählen von ihrer Zeit mit den Vierbeinern.
Mein Hund ist mein Leben, das ist meine Liebe, mein Halt, das ist mein Seelenhund. Erstens einmal, weil er am selben Tag Geburtstag hat wie ich. Unbedingt wollte ich den und ja, und den habe ich auch bekommen.
Sagt Cornelia, die mit ihrem Hund Toni bei der Volkshilfe in Liesing wohnt. Auch Bewohnerin Ricky kann sich ein Leben ohne Vierbeiner nicht vorstellen.
Es ist mein Lebenssinn, halt meine Familie mitgeht. Wie soll ich sagen, also ein Hund hat man nicht nur ein paar Stunden. Nicht? Also es ist so wie, vielleicht ein dummer Vergleich, aber es ist wie ein Kind. Man übernimmt eine Verantwortung und das sollte man bis zur letzten Minute haben. Und das war bei unserem Hund, bei der vorhergehenden Hündin auch, bis zur letzten Minute. Nicht?
Einen Hund zu versorgen braucht Geld, das oft an anderen Stellen fehlt. Wie viel eigentlich? Und muss man anderswo Abstriche machen?
Wenn ich einkaufen gehe, ist das automatisch. Ich habe das eigentlich noch nie berechnet, weil es für mich selbstverständlich ist. Weil wenn ich ein Kind habe, schaue ich auch nicht, wie viel Brot oder Semmel das Kind essen tut. Also oder Schokolade oder Süßes oder Gemüse. Ich rechne mir das nicht aus.
Erklärt Cornelia und Ricky pflichtet ihr bei.
Man kauft sie halt vielleicht einmal, wenn man sie jetzt ein Kleidungsstück sieht oder irgendwas leisten will, dann kaufe ich mir das Kleidungsstück halt nicht, sondern kaufe ich lieber meinen Hund eine Dose oder beiden Hunden eben jetzt, ne? Ein Dosenfutter oder eben Kaustangerl oder Schweinshaarwascherl oder irgend sowas, ne? Es ist halt ein Verzicht, aber man verzichtet gern drauf.
Hundefutter ist nicht gleich Hundefutter. So viel steht fest. Was bekommt eigentlich der Vierbeiner Toni zum Essen?
Manchmal kriegt er Rindsfasiertes mit Joghurt, dann kriegt er wieder Dosenfutter.
Ob Toni auch eine Lieblingsspeise hat?
Ja, Hühnerfleisch. Kaufe ich immer Hühnerschnitzer. Die Hälfte verkoche ich mir und die Hälfte bekommt er. Und das isst du gern mit Reis und Karotten.
Hunde können treue Begleiter in schwierigen Zeiten sein und zu neuen Gewohnheiten motivieren, erklärt Cornelia.
Ich bin sehr an Alkohol damals verfallen. Und seit ich den Hund habe und eben beim liebsten Hund muss man 0,0 oder 0,5 haben, ermutigt er mir, dass ich eben nichts trinke.
Wenn du irgendwie ein Problem hast, redst du mit deinem Hund, ich zumindest, weil ich sage den Hund, wenn ich rausgehe, tschüss, bis später, ich gehe einkaufen oder so. Ja, und ja, sie versteht es, oder die Kleine ist ein bisschen zu verspült, aber die Große versteht es.
Wenn es einem Hund einmal nicht so gut geht, belastet das die Besitzer. Oder wie Cornelia zu sagen pflegt.
Bin wie eine Löwen, wie sagt man, Mutti zu meinem Hund. Wenn er nur ein bisschen Bauchweh hat, bin ich schon fix und fertig, wenn ich ehrlich bin. Also er ist wirklich alles für mich.
Leiterin Sabine Rauscher kann auf viele Jahre Erfahrung in den verschiedensten Bereichen der Sozialarbeit zurückblicken. Seit 7 Jahren leitet sie das sozialbetreute Wohnhaus in der Breitenfurter Straße im 23. Wiener Gemeindebezirk. Als erste Einrichtung nahmen sie wohnungslose Menschen samt ihren Haustieren auf. Denn obdachlose Tierhalter bleiben lieber mit ihren Vierbeinern auf der Straße, als ohne sie in ein Wohnheim einzuziehen. Die Liebe zum Tier ist stärker als der Wunsch, wieder ein Dach über dem Kopf zu haben.
Die Leute sind so, dass sie das Letzte geben fürs Tier. Also dass sie sich dann oft für sich selber nichts kaufen, Hauptsache dem Tier geht's gut. Ich hatte eigentlich noch kein unterernährtes Tier.
Die Haustiere geben den Bewohnern nicht nur Liebe, sondern bieten weit mehr.
Naja, Haustiere bieten eine Struktur. Also man muss gerade beim Hund Gassi gehen, aber auch bei Katzen Futter einkaufen, zum Tierarzt gehen. Also das bietet schon mal eine Grundstruktur an. Für die Betreuerinnen ist es auch ein großer Vorteil, weil es gibt einmal ein Gesprächsthema, das komplett neutral ist. Also man geht nicht direkt in die Tiefe und spricht jetzt irgendwelche Probleme an, sondern man kann sich mal ganz ungezwungen einmal über das Haustier unterhalten.
Die Vierbeiner eröffnen auch neue Möglichkeiten, sich wieder mit Freude weiterzubilden.
Dass man Leute auch motivieren kann, wieder was zu lernen, zum Beispiel wie der Wiener Hundeführerschein eingeführt worden ist, war das ganz spannend, weil das natürlich auch etliche unserer Bewohner und Bewohnerinnen machen mussten und die wieder dann in dieses Lernen hineinkommen und wenn sie das geschafft haben, die waren irrsinnig stolz. Also wir haben das dann aufgehängt und ein Foto dazugegeben und das war für sie eine ganz tolle Leistung.
Akspir fürs Tier ist ein einzigartiges Projekt in Europa, betont Sabine Rauscher, das auch außerhalb Österreichs Interesse erregt.
Also wir haben Anfragen bekommen natürlich, ob wir auch ausweiten, aber es ist auch nicht so einfach, das auszuweiten. Und ich denke mal, wichtig ist auch, dass das auf einer fundierten Basis steht.
Denn die tiergestützte Therapie ist nicht als eigenes Gewerbe geschützt. Daher ist eine entsprechende Ausbildung der Mitarbeiter notwendig, damit so ein Projekt gut funktionieren kann.
Also es gibt Häuser, wo dann 20, 30 Hunde leben und die hören sich ja gegenseitig durch die geschlossenen Türen. Also auch das bringt natürlich Konflikte. Ja.
In solchen Situationen unterstützt das Team des Breitenfurter Hauses die Kolleginnen.
Deswegen gibt es ein Gespür fürs Tier, weil wir quasi ein Unterstützungsangebot für die Häuser der anderen Organisationen anbieten. Das heißt, wenn die Schwierigkeiten haben oder wenn es Probleme in der Haustierhaltung geben, können sie uns anfordern und wir betreuen dann auch in anderen Häusern.
Ob die Arbeit mit Tieren in der Betreuung ehemals obdachloser Menschen weiter ausgebaut wird, wird sich zeigen. Eines steht für Sabine Rauscher aber jetzt schon fest. Die richtige Arbeit mit Haustieren kann das Leben von sozial benachteiligten Menschen nachhaltig ins Positive wenden.
Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.